Liebe Schwestern, Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, wohin soll das alles dann einmal hinführen? Unser Glauben, unser Beten, unser Hoffen, manchmal auch unser Bangen, unsere Gottesdienste feiern, unser Dienst in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, unser Leben insgesamt und auch unser Leiden. Wohin soll das alles einmal hinführen? Als Christen sagen wir ganz einfach, in den Himmel. Aber können wir denn etwas Bestimmteres vom Himmel denn sagen, wie es dort sein wird? Wir singen immer wieder ein Lied, in dem etliches aufgezählt ist, wie es im Himmel sein wird. Zuletzt haben wir es gesungen bei der Trauerfeier von Maria Schäffler. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Was kommt da drin jetzt vor? Ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Wunderbar, was? Was geht dann da noch in dem Lied? Eine Wohnung wird der Herr mir geben. Dann werde ich treffen die Freunde, die ich gekannt. Aber dann kommt das immer wieder, dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und dann, das ist herrlich. Ja, was ist das jetzt mit den goldenen Gassen? Den Perlentoren, Offenbarung 21, den Edelsteinen. Gold, Edelsteine, Perlen ist alles irdisch und damit alles vergänglich. Das wird es im Himmel nicht geben. Um den Himmel zu beschreiben, muss man ja irdische Dinge nehmen, um annähernd vielleicht ein bisschen einen Hinweis zu geben auf den Himmel. Das edelste Metall wird dann genommen, Gold, und die edelsten Steine, die auch aufgeführt sind in der Offenbarung, und dann die Perlen. Das Herrlichste und Schönste von dieser Welt. Nur das kann man gerade nehmen, um irgendwie auf eine Herrlichkeit im Himmel hinzuweisen. Aber ist das der Akzent, den Jesus angedeutet hat im Blick auf den Himmel? In Lukas 22, Vers 20: Ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich. So ein bisschen anderer Schwerpunkt als die goldenen Gassen und die Freunde, die ich hier gekannt habe. Vom Terminus her ist das ein Testament, das Jesus hier macht. Eine Zukunftsverordnung, testamentarisch festgelegt für seine Jünger. Ein Reich gebe ich euch. Und der Kern, das Entscheidende in diesem Reich, dass wir miteinander zu Tisch sitzen. Dass wir miteinander feiern, miteinander essen und trinken. Ich bin so dankbar für meine Kindheit bis in die Jugend hinein, dass ich in meinem Elternhaus immer eine gute Tischgemeinschaft hatte mit meinen Eltern und Geschwistern. Was wurde da nicht alles in diesen 15, 17 Jahren gesprochen? Tag für Tag, Sonntag für Sonntag. Da habe ich eigentlich meine größte Prägung herbekommen von den Tischgesprächen. Manchmal waren sie gezielt geführt wegen uns Kindern, das habe ich hinterher gemerkt, ja. Aber einfach vieles so musste ich immer alles großartig und auch nicht dramatisch oder was weiß ich wie gewesen sein. Einfach die Gemeinschaft bei Tisch. Gemeinsam essen. Und wir hatten die Ruhe gehabt, konnten das leisten. Gut, unsere Gesellschaft ist anders geworden, nicht? Man kommen die Eltern, die Männer von der Arbeit oder Frauen oder Kinder. Es ist alles anders geworden. Aber Jesus sagt, ich mache hier mein Testament und ich verschreibe euch ein Reich. Und in diesem Reich ist das Zentrum, dass wir miteinander essen und trinken. Das ist das Höchste, was Jesus zu bieten hat. Tischgemeinschaft. Und das ist auch der Kern und das Ziel aller Erlösung, bei Jesus zu Tisch einmal in der Vollkommenheit sein zu dürfen. Und da ist Jesus ganz der Vater. Ich verordne euch, wie mein Vater es mir verordnet hat. Auch Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Ein Gott, der gerne seine Geliebten bei sich hat. Und so ist Jesus nicht anders. Er ist gerne mit seinen Jüngern zusammen. Jesu Sehnsucht und Jesu Liebe findet ihr Ziel und ihre Erfüllung am Tisch. Noch einmal dieser wichtige Satz. Jesu Sehnsucht und Liebe findet ihr Ziel und ihre Erfüllung am Tisch mit seinen Geliebten. Dazu war sein Tod, sein Leiden und Sterben, sein Sühnopfer nötig. Aber das war bei Jesus auf Erden schon zu sehen, wie er immer wieder die Tischgemeinschaft gesucht hat. Wie oft war er in Bethanien bei Lazarus, Maria und Martha. Da war er schon ein bisschen wie zu Hause, das merkt man in manchen Andeutungen der Texte. Oder da ist der Zachäus auf dem Baum, nicht, der sich für Jesus interessiert und da durch die Blätter durchschaut. Komm, komm, Zachäus, ich muss heute in dein Haus gehen. Ich muss bei dir einkehren. Jesus macht keine Bekehrung auf der Straße. Kann man ja auch machen. Aber Jesus sagt, ich will mit dir essen und trinken. Ich will dir in die Augen schauen. Ich will dich hören. Wir wollen zusammen sein. Bei der Berufung des Matthäus auch. Er folgt ihm nach und dann finden sich im Hause wieder. Wir finden so viele Szenen im Neuen Testament der Evangelien, wie Jesus immer wieder die Tischgemeinschaft suchte, immer wieder in den Häusern war, mit den Menschen gesprochen hat, sie getröstet hat, ihnen geholfen hat. Oder auch evangelisiert hat, ja. Und Jesus hatte ja auch einen ganz besonderen Beruf gehabt. Er sitzt mit Zöllnern und Sündern an einem Tisch. Jesus war sich auch nicht zu schade, mit Menschen zusammen zu essen, zu trinken, die noch fern vom Evangelium waren. Aber er hat sie eingeladen, mit ihnen gesprochen. Insofern war eine Tischgemeinschaft auch eine Missionssituation dann gewesen. Und dann hatte Jesus natürlich einen unschönen Ruf gehabt. Was war er nämlich? In den Augen vieler? Ein Fresser und ein Weinsäufer. Das ist kein schöner Ruf, nicht? Den Jesus da hatte in der Bevölkerung, wenigstens bei seinen Gegnern. Andere wusste es natürlich besser. Aber schauen wir uns nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Dieses wunderbare, eines der schönsten Gleichnisse im Neuen Testament. Dieses Gleichnis hat ja drei Szenen. In der ersten Szene sehen wir, wie dieser verlorene Sohn da am Schweinetrog in sich geht und dann sagt, ich will nach Hause gehen. Die erste Szene also Besinnung und Entschluss, ich gehe nach Hause zu meinem Vater. Die zweite Szene ist die Versöhnung. Was ist das Erste, was der verlorene Sohn empfängt? Das ist der Kuss des Vaters. Noch vor seiner Buße. Das ist bei uns strengen deutschen Christen manchmal gar nicht so einfach. Nicht? Erst du musst die Buße und dann kommt der Kuss. Ne? Nein. Gott nimmt seinen verlorenen Sohn in den Arm und küsst ihn. Aber dann muss die Buße auch kommen, ihr Lieben. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Das ist dann der Akt der Versöhnung. Der Vater gibt Anweisung, dass er die vollen Sohnesrechte eingeführt bringt, im Ring und Schuhe und alles, ja. Das sind alles nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch Symbole der Sohnschaft. Er ist also eingeführt in die volle Sohnschaft. Punkt. Alles palettig, können wir sagen. Alles in Ordnung. Alles fertig, gell? Ist doch versöhnt. Und was jetzt kommt, das halten manche Christen für überflüssig. Ja, die haben doch gefeiert. Ja, gut. Der Vater hat sich gefreut. Der Bruder natürlich nicht. Ja, das war schon mal ein Wermutstropfen in der ganzen Gesellschaft dort. Können das nicht verstehen. Aber, na ja, gut, sie haben gefeiert. Müsste ja nicht sein. Entscheidend war doch, was vorausgegangen war. Irrtum. Großer Irrtum. Indem sie jetzt feiern und Tischgemeinschaft haben, findet die Versöhnung ihren krönenden Abschluss. Die Tischgemeinschaft gehört essentiell noch zum Versöhnungsakt. Das muss gefeiert werden, sonst ist sie unvollkommen. Sie fingen an, jetzt fröhlich zu sein, weil der Vater sein Kind doch wieder hat. In jungen Jahren habe ich jedes Jahr eine Freizeit gemacht, auch hier in Heiligenstadt mal, da war die alle noch nicht da, sah alles ganz anders aus, oben dort in den Bungalows hatten wir Zelte stehen gehabt und so weiter. Jungschaler und dann auch Teenager-Freizeiten, jedes Jahr. Und es haben sich jedes Jahr auch junge Leute bekehrt. Und dann, das war alles klar, Absprache über Grabegebet, Übergabegebet, Segnung. Aber dann haben wir gesagt mit den Mitarbeitern, wir waren uns immer alle einig, heute müssen wir ein Böcklein schlachten. So haben wir es immer bezeichnet. Heute schlachten wir ein Böckchen, wir müssen feiern. Es haben sich einige bekehrt und darüber freut sich der Himmel, darüber freuen sich die Engel, darüber freuen auch wir uns. Dann hat es elektrisches Essen gegeben. Natürlich hatten wir da kein Lamm gehabt, aber wir haben gefeiert, weil das dazugehört, miteinander am Tisch zu sitzen, miteinander zu reden, Gemeinschaft zu haben. Das ist das Wesentliche der Beziehung Gott und Mensch. Und das alles, ihr Lieben, wohin führt uns das Thema jetzt? Zum Abendmahl. Jesus gab eine Anweisung, seine Jünger, das Passa vorzubereiten, denn es war die Zeit, der Termin war gekommen, vor seinem Leiden und Sterben. Und nun sind sie im Obersaal zusammen und wollen das Passa feiern. Und Jesus leitet diese Feier ein mit diesem so ergreifenden Satz: Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus hat Sehnsucht. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus auch Bedürfnisse hat? Dass Jesus auch Wünsche hat? Dass Jesus das Bedürfnis hat, mit dir jetzt, nachher, zu essen und zu trinken. Es ist furchtbar, wie wir immer nur auf uns schauen. Ich will gesegnet werden. Ich will, dass das Abendmahl mir gut tut. Ich will etwas mitnehmen von Gottesdienst für die kommende Woche. Ist ja alles richtig. Ist ja richtig. Lassen wir es doch. Aber denkt ihr auch, dass ich im gemeinsamen Essen und Trinken nachher eine Sehnsucht Jesu erfüllt? Dazu kann jeder von euch beitragen, der ein Kind Gottes ist. Dass sie seine Sehnsucht erfüllt, mit uns jetzt zu essen und zu trinken. Jesus ist doch im Heiligen Geist, doch anwesend, ist doch bei uns. Er feiert doch mit. Müssen wir dann alles sehen? Wir sehen nur einen kleinen Bruchteil von all dem, was auf diesem Globus im Himmel und auf Erden ist. Wir sehen doch nur ein wenig. Tatsache ist, dass wir etwas wissen, dass uns etwas gesagt wurde, etwas Verbindliches, etwas Festes, etwas Unterschiedliches. Ich bin bei euch. Und wo 2:30 Uhr versammelt sind, das bin ich dabei. Und wo ihr das Abendmahl feiert, bin ich im Besonderen dabei, weil ich mit euch sogar auch noch Tischgemeinschaft habe. Und inmitten dieser Passafeier, die ganzen Abend dauerte, sie haben gegessen und getrunken, der Becher ging mehrfach durch die Reihen, sie haben Lesungen gehalten, die Hallel-Psalmen gelesen, 113 bis 115, das sind die, die in der Passaliturgie immer gelesen wurden. Auch das Glaubensbekenntnis wurde gesprochen auf Anfrage des jüngsten Kindes in den Familien. In dem Fall hat es ein Jünger getan und Jesus hat ja die Rolle des Hausvaters ja hier eingenommen. Das dauerte lange und wir haben uns etliche Endzeitansprachen Jesu haben wir uns in dieser Passafeier vorzustellen, weil den ganzen langen Abend dauerte. Aber inmitten dieser Passafeier hat nun Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und dazu kommen wir jetzt, ja. Das als erstes ist das Abendmahl ein Gedächtnismahl. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus und die Jünger feiern und Jesus gibt ihnen Brot. Es ist eine Gedächtnisfeier für uns heute. Und so wollte sie Jesus auch zunächst einmal verstanden wissen. Es ist keine Erinnerungsfeier. Unter Christen werden diese Begriffe sehr häufig falsch verwendet. Erinnern und gedenken. Ich kann mich nur an das erinnern, was ich selbst einmal erlebt habe. Alles, was hinter meiner und eurer frühen Kindheit zurückliegt, das ist alles kein Erinnern mehr, das kann alles nur Gedenken sein. Wir gedenken des Ersten Weltkriegs, wir gedenken des Dreißigjährigen Kriegs, wir gedenken des Waffenstillstandes und was weiß ich alles. Das alles ist Gedenken. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Deshalb gibt es auch immer wieder in der Landschaft Gedächtnissteine, Gedächtnistafeln. Wir haben das nicht erlebt. Die liegen lange zurück. Und so ist es kein Erinnerungsmahl. Das gibt es nicht. Das ist immer ein Gedenken und deshalb ein Gedächtnisfeiern. Jesus hat diese Sehnsucht, dieses Passa und eben dann auch das Abendmahl zu feiern. Und das war im Alten Testament, ja, war die Passafeier ja die Feier im Gedenken an die Erlösung Israels aus der Knechtschaft Ägyptens. Und mitten in dieser Feier hat er dann das Abendmahl eingesetzt als eine Gedächtnisfeier. Das ist mein Leib. Ein stehender, fester Satz. Wunderbar. Das ist mein Leib. Jesus gibt hier etwas vor. Das ist. Wir müssen nicht etwas Frommes schaffen hier in der Feier. Wir müssen nicht etwas konstruieren. Wir müssen nicht etwas herbeiholen. Es ist gegeben. Er gibt Brot. Es ist uns gegeben. Da liegt es. Es kommt von Jesus letztlich. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Mein Leib, was hat das alles für theologische Diskussionen und Dispute im Laufe der Geschichte der Christenheit hervorgebracht? Das hat Jesus nicht gedacht als Grund zur Spaltung und um Religionskriege zu führen, nur wegen diesem einen Satz. Reformation, da war das auch hochgekocht. Luther sagte, es ist immer Realpräsenz, das ist effektiv, bleib im Blut Jesu Christi im Kelch. Die Schweizer Reformatoren, Zwingli und Calvin, sahen mehr das Zeichenhafte, das bedeutet. Die Freikirchler, die sehen mehr, stehen mehr auf der reformatorischen Seite von Zwingli und Calvin, mehr das Zeichenhafte. Aber ich bin damit auch nicht zufrieden. Ist mir auch zu wenig. Ich möchte so sagen, das Brot Jesu ist viel mehr als das Hunderte von hochspezialisierten Theologen es jemals beschreiben könnten. Das Brot sagt mehr aus, als es in der Theologie ausgedrückt werden könnte. Der Kelch sagt viel mehr aus, als man das mit menschlichen Worten beschreiben kann. Wenn irgendwo der Aufruf nach Einfältigkeit im Neuen Testament kommt, das ja mehrfach vor, wenn irgendwo dieser Begriff nach Einfalt gerechtfertigt ist, dann hier am Abendmahlstisch. Es ist uns nicht gegeben, zu grübeln und Theologie in höchsten Regionen zu betreiben. Ihr Lieben, ich bin so einfach an dieser Stelle. Danke, Herr, für deinen Leib. Den darf ich essen und darf genießen und ich weiß, den ganzen Umfang, die ganze göttliche Bedeutung des Ganzen. Ich muss es nicht erfassen. Aber mein Herz ist voll. Voll von Dankbarkeit für dieses Brot. Und deshalb dürfen wir einfach danken und essen. Wir nehmen es auf in uns. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gedenken ist im Wesentlichen ein Tun. Nicht im Grübeln, nicht in Gedanken. Es ist ein Tun. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also, indem wir essen und trinken, gedenken wir Jesu Leiden und Sterben. Die koptische Kirche, die sind ja hauptsächlich in Ägypten beheimatet. Die Kopten haben eine ganz tolle Liturgie, Abendmahlsliturgie. Von da aus haben viele andere Kirchen, auch Freikirchen, immer wieder so ein bisschen Anleihe genommen von der Bedeutung, ja. Und die Kopten kommen diesem semitischen Denken, was die Juden auch hatten, immer noch am nächsten. Gedenken heißt nicht, aha, in der Vergangenheit, in grauer Vergangenheit, da war mal etwas Besonderes. Ja, ja, da war Jesus und er hat sich für uns geopfert. Sondern das semitische Denken und das, was die Kopten in ihrer Liturgie pflegen, das ist, diese Vergangenheit damals, die hole ich in die Gegenwart. Und ich empfange aus Jesu Händen das Brot. Und ich bin bei Jesus. Und deshalb hat diese koptische Liturgie immer die Gegenwartsform. Wir sitzen mit Jesus. Wir hören ihn jetzt. Wir essen jetzt mit ihm. Wir trinken jetzt mit ihm den Kelch. Das ist Gedenken im semitischen Sinn. Ja? Nicht in der Vergangenheit abschweifen, sondern jetzt und heute. Das Geschehen im Obersaal ist auch das Geschehen für uns heute. Das Abendmahl ist keine Begräbnisfeier. Wir feiern den Sieg Jesu. Er hat gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Er hat gesiegt über meine Sünde. Er hat meine Sünde gesühnt und deine Sünde gesühnt. Und da kann man doch nur Jubel und Jauchzen. Sich so freuen wie der verlorene Sohn, als er nach Hause gekommen ist. Er wurde vom Vater umarmt und wusste, es ist wieder alles gut. Der Vater hat alles gut gemacht. Jesus hat alles gut gemacht. Ich darf mich freuen. Ich muss nicht mit einer finsteren Miene hier am Abendmahlstisch immer meinen, eine kleine Begräbnisfeier zu halten. Das war das Erste. Das Zweite, das Abendmahl ist ein Bundesmahl. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus schließt einen neuen Bund. Den alten hat er mit Israel, mit einem ganzen Volk geschlossen. Den neuen Bund schließt Jesus immer nur mit Einzelpersonen. Immer nur mit denen, die zu ihm gekommen sind, die sich ihm angeschlossen haben, die seine Jünger geworden sind. Und deshalb, auch heute, der Bund Jesu, nicht mit einer Kirche, nicht mit einer Freikirche, immer nur mit einzelnen Personen ist dieser Bund geschlossen worden. Und dieser Bund hat eine Rechtsgrundlage, das ist ein juristischer Akt. Dieser Bund hat eine Rechtsgrundlage, nämlich das vergossene Blut. Das ist die Rechtsgrundlage dieses neuen Bundes. Jesus will mit jedem Glaubenden fest und tief verbunden sein. Du darfst wissen, du hast einen Bund mit Jesus gemacht. Besser gesagt, Jesus hat mit dir einen Bund gemacht. Und wenn Glaubenszweifel kommen, berufe dich darauf. Herr, du hast mit mir einen Bund gemacht. Dazu stehst du doch. Nicht wie ein Mensch. Du hältst den Bund. Ich gehöre zu dir und ich bleibe dein Eigentum. Es ist auch also ein Bundesmahl. Und drittens ist es ein Gemeinschaftsmahl. Und da gehen wir in die korinthischen Texte hinein, Kapitel 10, Vers 16. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Gemeinschaft heißt Anteil haben. Indem wir essen und trinken, haben wir Anteil an dem, was Jesus durch seinen Leib und durch sein vergossenes Blut für uns erwirkt hat. Ich habe Anteil. Und deshalb ist die Abendmahlsgemeinschaft eine große Genossenschaft. Wir genießen dieses Gemeinschaftsmahl. Gemeinschaft heißt Anteil haben. Ich habe Anteil an dem, was Jesus für mich und für alle erworben hat. Und viertens, es ist ein Verkündigungsmahl. Denn so oft ihr davon esst, dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das Abendmahl ist eine nonverbale Verkündigung. Eine Verkündigung ohne Worte. Wir haben auch Worte. Aber selbst Brot und Kelch sind Verkündigung. Für sich genommen ohne Worte. Und dennoch, was sagt das Brot uns alles? Was sagt uns das Brot alles? Was sagt uns der Kelch alles? Beide, Brot und Kelch, sagen, hier war einer, der dich sehr, sehr lieb gehabt hat und immer noch liebt. Brot und Kelch sagen, hier hat sie das jemand sich gestellt als Sühnopfer. Hier ist jemand freiwillig in den Tod gegangen. Das kannst du am Brot und das kannst du am Kelch sehen. Nonverbale Verkündigung. Wir haben das zum Beispiel auch an einer anderen Stelle in nonverbale Verkündigung, nämlich in der Taufe. Wenn du als Täufling reingehst, dann siehst du das Taufwasser. Und du weißt, wenn du richtig unterrichtet bist, durch den Täufer, du gehst in das Todeswasser Jesu. Dieses Wasser dort, wie Luther im Katechismus sagt, ist nicht allein schlicht Wasser, sondern du gehst in das Todeswasser und bist mit Jesus eins im Tode. Du wirst begraben und du wirst wieder ausgehoben in der Taufe zu einem neuen Leben. Das ist alles nonverbal, ohne Worte. Aber an deiner nassen Haut kannst du dann erfahren, dass Jesus dich angenommen hat. Und so auch hier im Essen und im Trinken erfährst du, ich gehöre zu Jesus. Fünftens ist es ein Hoffnungsmahl, bis er kommt. Das Abendmahl weist auf die große Zusage Jesu, dass er wiederkommen wird. Er kommt wieder und wir werden neu essen und trinken in seinem Reich. Jede Abendmahlsfeier ist ein Schnittpunkt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Hier begegnen sich alle drei Zeitformen. Vergangenheit, Golgatha, Gegenwart, jetzt und neu. Einmal neu trinken werden. Und deshalb diese Zukunftsperspektive, neues Essen und Trinken, ja, das bewahrt auch die Gemeinde vor einem düsteren Todesgedenken. Wir freuen uns. Wir haben eine große Vorfreude, einmal in Vollkommenheit mit Jesus am Tisch zu sein, mit ihm Tischgemeinschaft zu haben. Bis dass er kommt, also jede Abendmahlsfeier beinhaltet die Zukunftsperspektive nach vorne, das Große kommt. Und ich darf mich heute schon freuen und davon dem Brot essen und trinken. Wer ist von Jesus eingeladen zum Abendmahl? Gemeinden und Kirchen können immer nur die Verwalter sein, seiner Gaben. Eingeladen sind seine Jünger, damals und heute, die Glaubenden, die ich einmal bekehrt habe, die neu geboren sind, die mit ihm leben heute, die sind eingeladen. Und ich bin so dankbar, dass wir nicht eine konfessionelle Trennung hier haben im Abendmahl. Jeder Katholik, jeder Lutheraner oder wer auch immer, der sagen kann, ich gehöre Jesus, ich habe mich einmal entschieden für ihn, ich lebe mit ihm, ist herzlich eingeladen, von Jesu Gaben zu essen und zu trinken. Denn Jesus lädt ja ein. Wir geben diese Einladung ja nur weiter. Früher mal war das anders. Da waren konfessionelle Trennungen gewesen, auch bei den Freikirchen. Nur Mitglieder durften teilnehmen. Nein, wie ist das wunderbar, dass wir jetzt sagen, ich sehe aus der evangelischen Kirche manche, ja, ja, ist doch toll, ja, dass wir nicht diese Grenze haben, sondern sagen, wer gläubig ist, aber wer wirklich bekehrt ist, wer wirklich ein Eigentum Jesu ist und das so weiß, der ist herzlich eingeladen, davon zu essen und zu trinken. Und dann gibt es ja diesen Text, der für manchen ja viel Kopfzerbrechen bereitet. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein gut Teil ist entschlafen. Die Gemeinde Korinth hatte viele Probleme, aber ein spezielles auch noch. Die Gemeinde bestand, man schätzt, ein Drittel von Sklaven. Und unter den anderen waren ja auch manche Arme dabei. Und daneben gab es natürlich auch Reiche, die in der Gemeinde waren. Und sie hatten dort die Sitte gehabt, dass sie vor dem Abendmahl gemeinsam Abendbrot aßen. Sie konnten das nur am Abend machen. Die Sklaven mussten ja arbeiten, andere ja auch. Abends hat man dann gefeiert. Und da saßen die Sklaven da beim Abendbrot und haben zugeschaut, wie die Reichen dann ihre Schnitzel oder Kotelett sowas immer auspackten und gut aßen. Und die Sklaven mit großen Augen hatten nichts. Ein großer sozialer Skandal. Und da sagt Paulus, das ist unwürdig. Diese Art, wie er das Abendbrot esst, noch vor dem Abendmahl, das ist unwürdig, dass ihr anschließend das Abendmahl feiert. Wenn ihr die Armen hungrig lasst und haut euch den Bauch voll, und manche sind schon trunken, wie Paulus sagt, ich meine, die haben schon zu viel Wein getrunken. Und hinterher das Abendmahlessen, das ist unwürdig. Und dann hat das Folgen, sagt Paulus. Deshalb gibt es Kranke unter euch. Manche sind schwach und manche sind gestorben. Ihr Lieben, das haben wir ernst zu nehmen. Wir haben dieses spezielle Problem nicht, dass wir hier am Abendmahl mit hungrigen Mägen alle sind. Das haben wir nicht. Aber Sünde hat am Abendmahlstisch nichts zu suchen. Da haben wir vorher den Frieden zu suchen, soweit es möglich ist, oder die Sünde unter das Kreuz zu bringen. Ihr Lieben, hier wird zu häufig, zu leidfertig das Abendmahl gegessen. Vor kurzem war Pastor Radke bei uns. Wir hatten einen schönen Sonntag, Nachmittag und Abend. Na, worüber sprechen die Pastoren denn? Über Gemeinde, über Gottesdienst, auch über Abendmahl. Da sagte Joachim Radke, sagte, weißt du, ich habe manches Mal in der Abendmahlsfeier gesagt, bevor du nach dem Brot greifst, hättest du gestern vielleicht zum Telefonhörer greifen sollen und mal jemand anrufen, mit dem du Zoff hast, mit dem du im Unfrieden lebst. Ja, so ist es. Wir haben es vorher in Ordnung zu bringen, soweit es möglich ist und an uns liegt. Die Sünde hat am Abendmahlstisch nichts zu suchen, sonst können wir uns Gericht zuziehen. Das haben wir ernst zu nehmen. Bei aller Freude, bei allem Großen, was bei allem Göttlichen hier ist, muss die Sünde außen vor bleiben. Das Abendmahl ist ein heiliges Mahl, wisst ihr das? Ich finde es schade, dass wir immer nur vom Abendmahl sprechen. In der katholischen Kirche finde ich es besser. Da steht im Gemeindebrief, den ich immer bekomme, auch von der katholischen Kirche, heiliges Abendmahl oder Messe natürlich, auch in der evangelischen Kirche heiliges Abendmahl. Warum ist es ein heiliges Abendmahl? Der Paulus schreibt in 1. Timotheus 4, alles wird geheiligt durch Wort und Gebet. Das Wort Gottes ist dabei, bei Brot und Wein, deshalb heilig. Das Gebet kommt noch, wenn wir nachher beten. Durch beides wird das Abendmahl geheiligt, erstens. Und zweitens, das kommt von Jesus. Wisst ihr, dass dieses Brot, das ihr nachher essen werdet, in der Kirche, wisst ihr, dass es von Jesus kommt? Er hat es auf den Weg gebracht damals. Macht es. Und die Christen haben es gemacht. Und dieses Brot Jesu in der Kirche ist bis durch viele Generationen, durch viele Hände, bis heute zu uns gekommen. Für mich ist immer klar, danke Jesus, du gibst mir dieses Brot, auch wenn es durch die Hand eines Bruders oder einer Schwester kommt. Der Schluss. Jesus hat uns nicht versprochen, mit uns durch die goldenen Gassen zu spazieren und zu den Perlentoren zu führen, dass wir staunen. Das hat uns nicht versprochen. Aber er hat Folgendes versprochen. Ich verordne euch ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich.